Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich eine Einladung bekommen habe, hier zu euch zu kommen, in diesem spannenden Raum. Das muss man erst mal drauf kommen, dass in einer alten Mühle sich so etwas Tolles verbirgt und ja, dass sich in dieser Weise auch Christen aus dieser Region versammeln, um Gottes Wort zu teilen, um von Gottes Wort zu lernen und auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus zu achten. Mit dem Verstand ist das schon so eine Sache. Und mir ist da ein sehr wichtiger Vers noch eingefallen, als wir gerade darüber auch einiges gehört haben. Da kam nämlich mal ein Mann zu Jesus Christus und hat ihn so ein bisschen gefragt, was er denn tun solle, was das Wichtigste sei. Und da gibt ihm Jesus Christus einen ganz wichtigen Hinweis. Im Lukas Kapitel 10, Vers 27 fragt Jesus Christus, was liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Zur Begegnung mit Gott, zur Liebe, die man Gott gegenüber darstellt und auch leben möchte, gehört das Herz, gehört Kraft, gehört Willen, gehört die Seele dazu und es gehört auch der Verstand dazu. Wer meint, Gott begegnen zu wollen, Gott in Liebe zu begegnen, ohne seinen Verstand mit einzubringen, wird Schiffbruch erleiden, weil wir aufgefordert sind, aufmerksam und achtsam auf die Dinge um uns herum zu achten, was uns als wahr, was uns als falsch, was uns als richtig, was uns als gut oder schlecht präsentiert wird. Und aus dieser Verantwortung kommen wir aufgrund unserer Anlage als Menschen auch nicht heraus. Und es ist das Interessante, dass wir auf so unterschiedlichen Ebenen Liebe leben, Liebe auch repräsentieren können. Unter anderem gehört der Verstand dazu. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, zu der ich seit einigen Jahrzehnten mitgehören darf, möchte gerade auf diesem Weg des Denkens, des Verstehens einen Beitrag leisten, dass Menschen Gott lieben lernen. Es geht nicht darum, irgendwelche intellektuellen Sonderbotschaften zu verkündigen oder zu dokumentieren, dass man hier und da ein Fremdwort mehr bringt als ein anderer, sondern es geht darum, dass wir auch über den Weg des Denkens, über den Weg des Verstandes zeigen, dass die Tür zu Jesus Christus, die Tür zu Gott für Menschen weit offen ist. Und dass es eben sich nicht so verhält, dass der Verstand, dass das Denken oder auch die moderne Art, Wissenschaft zu betreiben, dazu beitragen muss, Gott für tot zu erklären oder Gott für unnütz oder für eine hilflose Krücke zu präsentieren, an der sich Menschen, die sonst keinen Halt im Leben hätten, festhalten müssen. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, deswegen diese beiden Ws, das eine W, was das Wort Gottes repräsentiert, das steht über dem Wissen des Menschen. Das ist eine Zuordnung. Und es ist wichtig, dass wir im Leben Prioritäten setzen, auch als Christen Prioritäten setzen. Was ist das Wichtige? Was bestimmt das andere? Und wenn wir das Wort Gottes über unser menschliches Wissen stellen, dann ist es von der Bibel her, vom Glauben her eine gute Zuordnung. Das macht uns nicht zu Wissensignoranten, das macht uns nicht zu Menschen, die ihren Verstand nicht mehr benutzen wollen, die ja vielleicht ihn in eine Abhängigkeit bringen, die jegliches Denken, jegliches Erklären verbietet, sondern es ist eine gute Unterordnung. Wenn wir auch als Gelehrte Menschen, als Menschen, die Wissenschaft betreiben, unser Wissen unter die Allmacht, unter das Allwissen Gottes stellen. Und deswegen auch diese Zuordnung und von daher hat sich Wort und Wissen auch diese zentrale Außendarstellung gegeben, dass das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz über dem Wissen des Menschen steht und das ist gut so. Und das merken wir ja in vielerlei Hinsicht, wie schnell menschliches Wissen, menschliche Einschätzungen von gestern, heute schon nicht mehr taugen und morgen schon längst vergessen sind. Das ist mit dem Wort Gottes nicht der Fall. Und von daher ist es gut, dass wir unser Wissen auch immer wieder am Wort Gottes feilen, am Wort Gottes prüfen, am Wort Gottes ausrichten. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen existiert nun auch schon 40 Jahre. In der Zeit ist viel geschehen, da hat sich auch viel entwickelt. Kernthemen, Kernbotschaften, die von unserer Arbeit als wissenschaftlich interessierte Christen, als Wissenschaftler ausgehen soll, ist zuallererst: Jesus Christus ist der Herr der Schöpfung und der Geschichte. Wir wollen Beiträge liefern, dass die Menschen sehen, das, was sie vor Augen haben in der Natur, repräsentiert Schöpfung Gottes. Dadurch will Gott Menschen ansprechen. Das werden wir heute auch etwas vertiefen. Ein weiterer wichtiger Punkt unserer Arbeit besteht darin, andere Erklärungszugänge, die die Menschen gewählt haben, um die Welt in ihrem Sein, in ihrem Werden zu verstehen, kritisch zu hinterfragen. Und da fokussiert man sich auf die bekannteste Anschauung, die Gott in Frage stellt als Schöpfer der Natur. Das sind die vielen Formen von Evolutionstheorien, Evolutionserklärungen. Da kann man nicht nur sagen, das ist Blödsinn und das dürfen wir als Christen gar nicht wahrnehmen, sondern da braucht es für einen ehrlichen Dialog Analyse der Argumente, Analyse der Fakten und der darauf aufgebauten Theorien, um Menschen, die einfach in dieser Weise eine Erklärung für sich gefunden haben, die sie für gut, für stimmig finden, auch helfen zu können, einen anderen Blickwinkel zu gewinnen. Und da sind wir als Christen wirklich herausgefordert, dorthin zu gehen, wo die Leute stehen, an ihren Sträuchern, an ihren Straßen, an den Plätzen, damit wir sie dort einladen, mit ihnen reden, um sie dann auch dahin zu führen, wo Glaube und Wahrheit zu finden ist. Aber zu sagen, ich komme gar nicht erst zu dir oder ich ignoriere das, was du da in deinem Umfeld machst, ist kein Weg, um Menschen auch für den Glauben an Jesus Christus zu begeistern, dafür zu begeistern oder sie dahin zu führen. Wir haben eine breite Arbeit im Bereich der biblischen Archäologie, Ethik und Werte in der Wirtschaft. Auch Philosophie ist dazu gekommen, auch Kulturgeschichte als ein neuer Bereich wird etabliert. Und das geschieht durch viele Vorträge, Seminare und Tagungen. Und Sie können es uns glauben, wir sind voller Spannung und voller Erwartung auf den Moment, wo sich die Gemeinden wieder öffnen und die Konferenzmöglichkeiten wieder da sind, um einfach Tagungen, die wir im letzten halben Jahr gar nicht mehr machen konnten, auch wieder in Anspruch zu nehmen. Das ist ein wichtiges Anliegen. Wer mehr wissen will von Wort und Wissen, auch vielleicht über Literatur, einiges werde ich hier noch ansprechen. Da gibt es eine Internetseite, wortundwissen.org. Dort finden Sie alles, was auch an inhaltlicher, an Tagungsarbeit läuft, was an Literatur verfügbar ist. Sie können dort auch einen E-Mail-Newsletter bestellen. Schauen Sie sich die Seite an und dort werden Sie dann entsprechende Kontaktangebote und Materialien finden. Wer inhaltlich tiefer schürfen will, da gibt es eine sehr spannende Seite, die gerade Schüler und Studenten hilft, wenn sie vielleicht vor einer Hausarbeit stehen und zu einem Thema aus dem Spannungsfeld Biologie, Evolution, Schöpfung etwas erarbeiten sollen. Da haben wir Genesis.net. Genesis, denke ich, können wir uns als Christen sehr gut merken. Genesis.net.info. Dort haben Sie eine Fülle von Materialien, Astrophysik, Archäologie, Paläontologie, Biologie, wo Sie einfach mal schauen können, ob da vielleicht Material auch mit einer alternativen Deutung verfügbar ist, um zu Themen aus diesen Fachbereichen auch etwas mit beizutragen. Unser Thema heute, und das ist für einen Sonntagvormittag, für eine Predigt schon ungewöhnlich, aber ich hoffe, dass wir einiges auch an geistlichen Input bekommen, was uns auch hilft, in der neuen Zeit Zeugnis von unserem Glauben an Jesus Christus abzulegen. Glauben und Denken, ein Widerspruch im Licht der modernen Naturwissenschaft. Sie kennen die Argumente und die Ansätze in den Diskussionen, dass man sehr schnell darauf kommt, wenn man über christlichen Glauben, Bibel und moderne Naturerkenntnis ins Gespräch kommt, dass man sagt, ja, die Bibel enthält ja falsche Vorstellungen von der Natur und dank unserer modernen wissenschaftlichen Methoden konnten wir Dinge über die Welt herausbekommen, die so in der Bibel gar nicht standen, sondern ganz falsch präsentiert wurden. Und da ist das beste und das häufigste Beispiel, was man immer wieder hört, dass ja in der Bibel stünde, die Erde sei eine Scheibe. Und dann gibt es auch immer wieder bestimmte Illustrationen, auf die man zurückgreift, die von Künstlern vergangener Jahrhunderte stammt, die die Erde tatsächlich, wie auf diesem Altarbild vom Hieronymus Bosch um etwa 1450 ist ja geboren, bis 15, 16 hat er gelebt, wo er das auch so darstellt, eine Scheibe und dann so eine Art Glaskugel um die scheibenartige Erde herum, ein Weltbild, was Christen durchaus in der damaligen Zeit hatte, ein Weltbild, was wir heute nicht mehr so teilen. Es gibt einige Bewegungen auch im christlichen Rahmen, die zu dieser Tendenz zurück wollen, aber das soll nicht mein Thema sein. Ich möchte nur sehen, dass dieses einzelne Weltbild, was es tatsächlich gegeben hat und auch heute noch ganz, ganz vereinzelt gibt, zum Markenzeichen des christlichen Weltverständnisses, des biblischen Weltverständnisses vorgehoben worden ist. Und man kann das dann auch sehen in moderneren Aufarbeitungen, wer einmal in Bad Frankenhausen war, sich dieses große Wandgemälde angeschaut hat über die frühbürgerliche Revolution, wird an einer Stelle auch wieder dieses Bild finden, wo die Erde als Scheibe dargestellt ist, darum diese Glasglocke. Und wer genau hinschaut, sieht, dass diese Glasglocke aufreißt. Das ist Ausdruck der frühbürgerlichen Revolution. Das Bürgertum, die Wissenschaft kommt mehr und mehr zur Geltung schon in dieser Zeit, 16. 17. Jahrhundert. Und da reißt diese Glocke auf und der Mensch beginnt, das dahinter zu erkennen, was ja so ein bisschen dieser Geschichtsoptimismus ja dokumentiert, dass alles sich entwickelt, dass alles besser wird und die Menschheit zu mehr Erkenntnis kommt und die Spuren der Vergangenheit, die Fesseln der Vergangenheit, die auch im christlichen Glauben, in der biblischen Botschaft gesehen werden, ableben konnte. Das ist zumindest so das Bild, was Werner Tübke, ein gefeierter Künstler in der DDR-Zeit, so zum Ausdruck bringen wollte. Es gibt viele medienaffine Naturwissenschaftler, die gern auch ihre wissenschaftliche Position nutzen, um damit weltanschauliche Kommentare mit der gleichen Betonung, mit der gleichen Bedeutung, mit der gleichen Autorität weiterzugeben, wie es ihnen sicherlich im wissenschaftlichen Raum zusteht. Und wir sind sehr geneigt, dann auch diesen Autoritäten, was sie hinsichtlich von Weltanschauung, von Werten und Moral von sich geben, es mit gleicher Bedeutung auch wahrzunehmen. So ist Professor Dr. Richard Dawkins ein erklärter Gegner jeglichen Glaubens, ein erklärter Gegner der christlichen Botschaft, der biblischen Botschaft, ein erklärter Gegner jeglicher Form von Schöpfungsverständnis, von Schöpfungsmeinung. Und er schreibt in einem Buch, Der Gotteswahn: Ich bin ein Gegner der Religion. Sie lehrt uns, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Das ist sein Bild, was er sich erlesen hat oder was er im Umgang mit Christen so aufgenommen hat oder was er bewusst so entstellt wiedergibt. Ich weiß es nicht. Aber Sie merken, dass in unserem Umfeld viele Leute, viele schlaue Leute da sind, die einen solchen Eindruck vom Christsein haben, dass es eine Art Wissensverdrängung ist, eine Art Verdrängung der Realität und ein Zufriedensein im Nichtwissen, ein Zufriedensein im Hoffen, ein Zufriedensein im Vermuten. Und glaube ich, an dieser Stelle sind wir herausgefordert, Antworten zu geben und zu bezeugen, dass ihm gerade das nicht der Anspruch der biblischen Botschaft und des Evangeliums ist, die Welt nicht zu verstehen, nicht zu begreifen, wie bestimmte Dinge miteinander verflochten sind, sondern der christliche Glaube und die christliche Botschaft, der heilsgeschichtliche Rahmen von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung will verstanden, will erkannt und soll gelehrt werden, um zu begreifen, welche Rolle wir als Menschen in unserer Zeit, in die wir hineingestellt sind, spielen sollen als Zeugen unseres Herrn Jesus Christus. Auch dieser berühmte Naturwissenschaftler hat sich philosophisch geäußert, Stephen Hawking. Seine Lebensgeschichte ist schon beeindruckend und erstaunlich, was er mit seiner schweren Erkrankung geleistet hat, was er für tolle Erkenntnisse, für tolle Theorien entwickeln konnte, allein durch seine Verstandeskraft. Aber am Ende seines Lebens hat er sich mehr und mehr von der Existenz, von der Realität Gottes distanziert und es dann auch in verschiedenen Interviews oder Schreiben wiedergebracht. Ja, also wir hatten gesagt, es gibt Naturwissenschaftler, die sich klar dafür aussprechen, im Glauben, gerade auch im biblischen Glauben, in der biblischen Botschaft, nichts zu sehen, was zum Wissen beiträgt, sondern eher zu dessen Behinderung. Und so war es auch mit Stephen Hawking, der schreibt 2011, spontane Erzeugung ist der Grund, warum etwas ist und nicht einfach nichts. Warum es das Universum gibt, warum es uns gibt. Es ist nicht nötig, Gott als den ersten Beweger zu bemühen, der das Licht entzündet und das Universum in Gang gesetzt hat. Gott ist der Name, sagt er 2018, den Menschen dem geben, was sie nicht verstehen. Aber Wissenschaft erklärt das Universum, sodass wir es alle verstehen können. Sie merken also, es ist immer wieder der gleiche Tenor. Gott ist so eine Art Krücke, so eine Art Ersatzerklärung. Und je mehr wir Wissenschaft betreiben, umso weniger brauchen wir das, was in der Bibel über das Wesen der Welt, über die Herkunft des Lebens geschrieben steht. Und wenn wir einmal an dieser Stelle anfangen, die Bibel auszumisten, wenn man das so wissenschaftlich in dem Sinne von Hawkins oder Dawkins macht, dann fallen auch alle geistlichen, alle heilsgeschichtlichen Tatsachen und Lehren in sich zusammen, sodass dann am Ende nichts übrig bleibt, was uns wirklich Fundament für den Glauben an Jesus Christus geben könnte. Und so ist es häufig so, und zumindest war das in unserer Prägung in der DDR als Schüler und Studenten so. Und das hat sich jetzt aus anderen Motiven auch in der Zeit der BRD nicht groß geändert, dass man Glauben und Denken immer wieder mit großen Widersprüchen belegt, sagt, da gibt es große Konflikte und letztlich ist das unvereinbar. Das ist der Grundtenor, in dem die Kinder und Jugendlichen an Schulen und Universitäten geprägt werden und dem auch der Mainstream heute meist seine Botschaften über die verschiedenen Kanäle weitergibt. Es gibt dann Karikaturen, die auf der einen Seite Charles Darwin darstellen, der als Repräsentant ja einer ganz besonders wichtigen Anschauung biologischen Theorie der Evolutionslehre ja den Schöpfungsanspruch in Frage gestellt hat und sozusagen hier Gott, der sich wehrt dagegen, irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben zu wollen. Das ist also die klassische Darstellung. Oder auch Kinderbücher werden mittlerweile publiziert, die diese Botschaft rüberbringen. Sie sehen hier einen schwitzenden Lehrer für Religion, der sich Kindern gegenüber und ihren Fragen stellen muss. Das eine Kind heißt Susi neunmal klug und hat ein Buch in der Hand, eben nicht die Bibel, sondern von Charles Darwin, die Entstehung der Arten. Und so vertreibt es dem Theologielehrer, dem Religionslehrer die Schweißperlen auf die Stirn und sagt, lass mich bloß damit in Ruhe, denn das scheint ja die Luft aus dem Ballon Gott herauszunehmen, so wie es dann von den Burschen ja auch gemacht wird, indem er eine Nadel an den Luftballon, der mit Gott repräsentiert ist, darzustellen. Ein Kinderbuch, was frei zu kaufen ist und auch stark beworben wird von entsprechenden Vereinen. Das ist der Grundtenor und dessen sollten wir uns bewusst sein, dass es vielfach eben nicht Boshaftigkeit oder Ignoranz ist, sondern die Prägung der Menschen in unserem Umfeld ist so. Und von daher müssen wir sie abholen, müssen wir mit ihnen reden und einen alternativen Zugang auch ermöglichen. Und das ist ganz einfach, indem wir auch in die Bibel schauen. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, zeigt er auf die Natur, nimmt die Natur als Beispiel in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Schönheit, um geistliche Wahrheiten daran zu verknüpfen. Seht die Lilien an, wie sie wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet war oder gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Es ist tatsächlich so, dass Salomos Kleider im Verhältnis zu dem, wie eine Lilie sich kleidet, wie sie ihre Sachen herstellt, ja, Salomos Kleider einfach nichts taugen. Wer sich mit Pflanzen beschäftigt, mit Blüten, mit dem, wie Farben entstehen, wie dort die einzelnen Moleküle zusammengefügt werden, wird sofort zustimmen und sagen, ja, das sind unsere besten Stoffe, nichts dagegen. Das hat Jesus Christus in ganz einfachen Worten hier schon seinen Jüngern dargelegt. Und so wahr, wie seine Naturerkenntnis schon damals war, so wahr ist dann auch seine geistliche Botschaft, die er daran geknüpft hat. Also schaut euch die Natur an, erforscht sie und ihr werdet Dinge entdecken, die euch an geistliche Lehren, an geistliche Wahrheiten erinnern und die sie verdeutlichen. Professor Dr. John Lennox, ein bekannter christlicher Apologet, Mathematikprofessor, hat ja einen tollen Satz geschrieben, neben vielen anderen wunderbaren Dingen, die er hinsichtlich der Wissenschaft zu sagen hat. Wenn die Bibel eine primitive Erfindung wäre, wie oft behauptet wird, so ist hier das reale Problem zu erklären, wie die biblischen Autoren zu solchen tiefen Erkenntnissen kommen konnten, die in völligem Einklang mit dem heutigen Stand der Wissenschaft stehen. Auch ein Professor, der aber zu einem ganz anderen Schluss kommt. Und da kommen wir schon zu einer wichtigen Erkenntnis, dass eben offenbar die Deutung, die Wertung der vielen Fakten und Daten, die uns umgeben, sehr unterschiedlich ausfallen können. Und dass es schon wichtig ist, auch zu fragen, warum kommst du zu einem solchen Schluss? Warum hast du eine solche Meinung? Was sind andere Gründe einer solchen Behauptung? Und da wird man sehr schnell merken, dass es gerade, wenn es um Glaubensfragen, um weltanschauliche Fragen geht, auch um die Akzeptanz Gottes, dass es viel mit meinen Grundpositionen zu tun hat, wie ich auf die Daten, auf die Fakten, auf die Zusammenhänge sehe. Und die erlauben einen großen Deutungsspielraum, etwas, was in der Wissenschaft normal ist, dass wir Fakten unterschiedlich interpretieren. Die letzten 8 Wochen haben dafür viele Beispiele geliefert und das ist einfach wichtig, dass wir das bedenken, wenn wir solche Dinge thematisieren. Und worum geht es in dieser Debatte um Glauben, Wissenschaft, Bibel, Evolution und Schöpfung eigentlich grundsätzlich immer wieder? Es geht am Ende um die Fragen, existiert Gott? Ist diese Frage nach Gott nur eine Verstandesübung oder steckt da wirklich die Realität, die wir annehmen dürfen, dass Gott tatsächlich da ist? Was die Menschen beschäftigt, ist dann natürlich ableitend davon, wenn Gott existiert, was bin ich dann als Mensch? Bin ich als Mensch Geschöpf, gewollt, geliebt, erlöst? Oder bin ich als Mensch, so wie es Jacques Monod einmal beschreibt, nur ein Zufall? Ja, ein Zufall am Rand des Universums, ein Universum, das taub und blind ist für unsere Gefühle, für unsere Leiden, für unsere Verbrechen. Wenn es Gott gibt, dann ist auch die Frage berechtigt, was kann ich als Mensch von Gott wissen? Es gibt ja gewisse religiöse Strömungen, die davon ausgehen, dass Gott zwar existiere, wir als Menschen aber keinerlei Möglichkeit haben, etwas von ihm zu wissen. Das sind so bestimmte Formen des Theismus, wo man zwar sagt, es mag Gott geben, aber wir werden nie etwas von Gott erfahren oder in Erfahrung bringen können mit unseren Möglichkeiten. Von daher haben wir keine Chance, etwas von Gott zu wissen. Da merken wir, dass die Bibel eine ganz andere Botschaft uns übermittelt. Gott hat sich auf unterschiedliche Art und Weise uns Menschen gezeigt, sich uns geoffenbart, damit wir von seiner Existenz etwas mitbekommen. Und das dürfen wir bezeugen. Da spielt die Bibel, da spielt Jesus Christus, die Geschichte, unser Gewissen, aber auch die Natur, die wir beobachten können, eine große Rolle als Verkündiger der Existenz der Realität Gottes. Und noch eine andere wichtige Frage, die immer wieder in solchen Diskussionen dann auch aufbricht. Wenn wir von Gott wissen, wenn Gott existiert, nimmt er Einfluss auf die Geschicke dieser Welt beziehungsweise auf den Werdegang meines Lebens? Da wird es ganz persönlich. Man kann groß und schlau, philosophisch, tiefgründig und theologisch vor Wochen über Gott reden und darf Bibliotheken füllen. Aber es wird entscheidend, bei der Frage, hat das Konsequenzen für mein eigenes Leben? Greift er ein? Verändert er? Gestaltet er? Prägt er? Führt er? Kann er heilen? Kann er Wunder bewirken? All das steckt mit dieser Frage zusammen und darauf erwarten Menschen eine Antwort, eine begründete Antwort. Und ich denke, da sind wir mit dem, was wir von Gott her an Offenbarungsquellen haben, in einer so guten Position, den Menschen klare und deutliche Antworten zu geben, die ihnen helfen, einen anderen Blick zu bekommen auf die Dinge ihres Lebens, auf die Geschicke der Welt im Großen, aber auch auf die Geschicke des Lebens ganz individuell. Deswegen sehe ich in der Auseinandersetzung mit dem Atheismus oder Naturalismus, also jene Anschauungen, die die Existenz Gottes leugnen und allein der Natur, dem natürlichen Handlungsmacht und Handlungsweite zugestehen wollen. Wir als Christen sind in unseren Auseinandersetzungen mit dem Atheismus und Naturalismus auf eine Herausforderung gestellt, die uns geistlich und wissenschaftlich fordert, wo wir geistlich argumentieren müssen und begründen, die Dinge, die geistlich auch zu erklären sind und Dinge, die wissenschaftlich anzugehen sind, auch wissenschaftlich analysieren, bearbeiten und vorstellen dürfen. Beides gehört zusammen und das ist etwas, was auch Liebe von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand zum Ausdruck bringen darf. Gehen wir also mal kurz hinein, ein ganz kleines Kapitel an, dahin, was ist denn eigentlich Wissenschaft? Und das können Sie sich schnell merken, das nimmt jeder mit. Wissenschaft ist eine Methode, mit der man Wissen schafft. Ganz einfach, wir haben eine Methode, also ein Werkzeug, das uns hilft, zu Wissen zu gelangen. Und Sie kennen das vielleicht, der eine oder andere, ich bin ein begeisterter Angler. In Norwegen, wenn es also wieder offen ist, dann bin ich natürlich einer der Ersten, der nach Norwegen fährt, um dort zu schauen, ob es noch Fische gibt. Wichtig ist beim Angeln, dass wir die richtige Methode einsetzen. Ja, das will ich nicht weit vertiefen. Also da kommt es darauf an, welche Angellänge. Angle ich vom Boot, angle ich vom Felsen oder vom Ufer her. Dann muss ich wissen, wie stark meine Angel sein sollte, mit was für einer Schnur, mit was für einem Haken, mit was für einem Pilger oder mit was für irgendeinem Vorfach ich arbeite, damit ich auch das entsprechende Ziel erreiche. Es ist also wichtig, die richtigen Methoden einzusetzen, um auch zu Ergebnissen zu kommen. Sie können das nachvollziehen, wenn ich also sagen würde, ich nehme ein Netz, kann man ja auch nehmen zum Fischen, und lasse die Maschen 20 Zentimeter groß, also so ein großes Netz. Und dann ziehe ich durch den Sognefjord von vorn bis hinten alles durch und dann kriege ich Fische. Was werde ich für Fische bekommen? Größer als 20 Zentimeter. Und jetzt könnte ich mich hinstellen, also hier ist der Beweis. Es gibt im Sognefjord nur Fische mit der Größe über 20 Zentimeter. Und dann merken Sie, dass die Methode, die ich einsetze, entscheidend dafür ist, was für Ergebnisse ich bekomme. Deswegen ist Wissenschaft auch immer wichtig, in ihren Beurteilungen der Ergebnisse zu schauen, welche Methoden haben wir eingesetzt. Okay, was Wissenschaft auch macht, und gute Wissenschaftler wissen über ihre Methoden Bescheid, über die Grenzen und über die Möglichkeiten und geben das auch in ihren Arbeiten an. Man vergleicht seine Ergebnisse. Das zeigt, was habe ich rausgeholt und was hat mein Forscherkollege herausgeholt. Das ist Haktor, der wohnt im Hardanger Fjord auf einer tollen Insel und der hat mir gezeigt, wo man große Fische hinbekommt, ist mit mir angeln gegangen. Der hat eine andere Methode genutzt als ich, aber wir haben beide so ein paar Fische rausgeholt. Dann wird verglichen und es sollte eigentlich bei dem gleichen Ziel irgendwie auch eine Vergleichbarkeit herauskommen, egal wo man angelt. Und das ist auch in der Wissenschaft wichtig, dass man sein Ergebnis, was ich im Labor A oder B gewonnen habe, auch in anderen Labors der Welt in gleicher Weise sich reproduzieren, sich wiederholen lässt. Und deswegen müssen Wissenschaftler publizieren, damit andere, nachdem sie die Methoden genau gelesen haben, das nachbauen können und sagen, jawohl, auch bei uns läuft das so. Das ist Wissenschaft, Auswertung und Vergleich. Und dann kann man aus diesem Wissen heraus Analysen und Prognosen, Theorien entwickeln, warum es vielleicht an der Stelle mehr oder weniger Fisch gibt, warum es vielleicht in den nächsten Monaten eine höhere Fangrate als in den vergangenen geben wird. Also das sind dann so Dinge, die Wissenschaftler durchaus machen und auch als solche klar deklarieren. Haben Sie mal ein bisschen einen kleinen Eindruck, wie Wissenschaft funktioniert. Aber wenn ich als Angler unterwegs bin, sollte ich mit meinen 20 cm großen Fischen es mir nicht erlauben, irgendetwas über die Bestäubung der Pflanzen durch Bienen zu erzählen. Ja, da würde ich also völlig meinen Datenbestand in einer Weise missbrauchen, um Dinge zu erklären, die damit nichts zu tun haben. Es kann sein, dass ich ein heimlicher Fan bin von Bienen, ein großes Wissen habe. Das kann durchaus sein, aber das müsste ich dann auch entsprechend kundtun, wie ich zu einer solchen Meinung komme, aber nicht behaupten, dass mit meinen Daten, die ich hier habe, ich Dinge erklären kann, die eigentlich damit unmittelbar nichts zu tun haben. Es gibt auch ein anderes schönes Modell, wie Wissenschaft funktioniert und bei all den Debatten, die Sie in den letzten Wochen hier und da verfolgt haben, werden Sie viele Ähnlichkeiten wiederfinden, um die Methode Wissenschaft besser zu verstehen. Wir haben also einen Forscher, eine Forscherin, die mit einem Instrument sich die Natur anschaut. Die Instrumente können ganz vielfältig sein, das will ich nicht weiter vertiefen. Sie kennen die großen Teleskope, Sie kennen die Mikroskope und vieles, was dazwischen liegt. Und der Naturwissenschaftler wendet sich der erforschbaren Realität zu. Er schaut sich also an, wie die Natur ist. Und es gibt heute keinen Naturwissenschaftler mehr, der sich alles anschauen könnte. Sondern wir haben Fachleute für die Wolken. Wir haben Fachleute für das Wasser. Wir haben Fachleute für die Gesteine, für das Holz, für die Pflanzen. Ja, und wir haben Fachleute für die Viren. Jeder schaut sich sein Detail aus der großen Fülle der Natur an. Dieses kleine Detail pickt er heraus, analysiert es mit seinen Methoden, um zu Ergebnissen zu kommen. Und ein Ergebnis ist für einen Wissenschaftler erstmal eine Beschreibung. Wie sind die Dinge? Und wenn er dann Zusammenhänge erkennt, versucht er auch die Details seines beschriebenen Bildes in Relation zu setzen, kausale, also verursachende Zusammenhänge zu erklären, dass A B bedingt C und C bedingt wieder A. Dann hat man sozusagen einen Erklärungsschlüssel gefunden, um bestimmte Dinge besser zu erklären. Eine Landkarte ist auch ein solches Modell, ein Modell der Realität, welcher ein Geograf von der natürlichen Welt gezeichnet hat. Die Landkarte ist nicht das Original selber. Auch das müssen wir bedenken. Wenn uns ein Wissenschaftler ein Modell, eine Theorie vorstellt, stellt er uns nicht mit diesem Modell die Realität selber vor, sondern ein Abbild davon. Das Abbild hat viele Ähnlichkeiten, viele Vergleichspunkte. Aber eins geschieht nicht. Wenn Sie Ihren Finger auf die Karte halten, da wo es blau ist, Ihr Finger wird nicht nass. Kann ich Ihnen versprechen. Denn es ist ja nur das Modell, es ist ja nur das Abbild. Gehe ich in die Realität und halte meinen Finger in das Wasser, dann sollte der Finger nass werden. Häufig wird im Sprachgebrauch, in der Argumentation, das Modell selber zur Realität erklärt. Und das Modell als realitätsstiftend und als realitätsfundiert angewandt, um bestimmte andere Dinge damit wieder zu begründen oder zu erklären. Modelle werden aber nicht zum Selbstzweck gemacht, sondern es gibt Anwender. Der Anwender ist der Wanderer in unserem Fall, also einer, der als angewandter Wissenschaftler in der Technik, in den Ingenieurwissenschaften oder als Elektronikfachmann die Dinge nimmt und dann daraus etwas konstruiert oder baut, indem er die Modelle umsetzt, das Wissen umsetzen sagt, also wenn das so ist, dann ist es gut, wenn ich eine Steckdose habe, aus der Strom kommt und ich ein Kabel von A nach B ziehe und bei B eine Lampe ordentlich kopple, dann könnte es sein, dass, wenn ich den Schalter bediene, die Lampe angeht. Das ist vom Modell her zu verstehen und dann wird das auch so umgesetzt und dann haben wir schon eine kleine Lichtleitung mit Licht gezogen. Wenn aber in diesem Fall unser angewandter Wissenschaftler das Modell der Landschaft nimmt und läuft entlang dieser Karte die einzelnen Wege entlang, Straßen, grüne Wege, gelbe Wege oder Seen und kommt, obwohl er hier einen trockenen Weg beschreitet, steht er plötzlich mit seinen Füßen im Nassen. Was wird er machen? Er wird sagen, halt, das Modell, was ich habe, kann nicht stimmen. Also müssen wir es korrigieren. Dann heißt es zurück wieder zum Forscher, ihm sagen, was nicht stimmt, pass deine Daten an, überprüfe deine Modellierung, überprüfe deine Rechnungen, das stimmt mit der Realität nicht überein. Und das ist ein sehr enger Kreislauf, der permanent läuft und gut ist. Und in diesem Kreislauf von Forschung, von Extraktion von Teilen der Realität, die als Forschungsgegenstand gelten, von Modellierung und angewandter Wissenschaft, das ist ein Kreislauf, der uns ja über die letzten mehrere hundert Jahre so große Fortschritte gebracht hat, die wir ja heute auch dankenswerterweise genießen dürfen. Das ist Wissenschaft, wie sie läuft und die sehr, sehr viele Einflusskomponenten hat, von denen ich hier nur wenige ansprechen konnte. Womit ich Wissenschaft auch in ihren Ergebnissen sehr gerne vergleiche, ist ein Gemälde. Ein Gemälde ist ein Abbild der Realität. Und Sie kennen unterschiedliche Kunstrichtungen. Bei den einen sind die Abbildungen relativ naturnah, bei den anderen sind die Abbildungen relativ naturfern. Aber es hat meist, nicht mehr immer in der modernen Kunst, etwas mit der Abbildung der Realität zu tun. Und das macht auch Wissenschaft. Das wäre also die Realität und hier hat ein Maler die Realität abgebildet. Und wie würden Sie sein Abbild der Realität, also sein Modell, bewerten? Als ein gutes oder als ein schlechtes Modell? Natürlich. Macht doch auf dem ersten Eindruck einen hervorragend guten Eindruck. Also man hat, das ist wie 1:1. Also ein tolles Modell, was die Realität hervorragend widerspiegelt. Nun haben wir aber ein Problem. Hat unser Künstler tatsächlich alles das abgebildet, was er gesehen hat? Er bildet bestimmte Dinge ab, wenn er nur an der Stelle geblieben ist, die er gar nicht sieht. Könnte man sagen, hui, hast du aber deine Kompetenz überschritten. Er kann aber sagen, das macht ein Wissenschaftler, weil ich das an der Seite so sehe. Weil die Dinge bisher mir sich nur so dargestellt haben, kann ich auch das, was hinter dieser Mauer ist, vermuten, dass es so ist. Das ist eine Begründung, die man aber angeben muss, sodass der das Teil des Bildes Realität wiedergibt und das Teil des Bildes eine Hypothese darstellt. Also eine Vermutung, wie Realität sein könnte. Auch das ist in der Wissenschaft häufig der Fall und gute Wissenschaftler kennzeichnen das auch in ihren Darstellungen, was gut gesichert ist und was eher hypothetischen Charakter hat. Nun, eine Frage, wie würden Sie herausbekommen, ob das, was hier gezeichnet ist, tatsächlich stimmt? Was könnte man machen? Ja, hingehen, was noch? Muss schon mehr tun. Das heißt also, ich muss mich hier irgendwo hinbewegen, entweder aus dem Raum raus und mal nach rechts schauen oder die Mauer einreißen. Also man kann verschiedene Wege finden, um seinen Horizont zu erweitern. Und es kann durchaus sein, wir schlagen diese Mauer ein und dahinter steht eine Pommesbude. Auch das ist möglich. Und das würde aber dieses Bild von der Realität deutlich in Frage stellen und sagen, habe ich mich geirrt. Das ist normal in der Wissenschaft. Und es wird zum großen Problem, wenn einer behauptet, dass er sein Bild, was er gezeichnet hat, von irgendeinem Gegenstand der Realität, wo er mit Hypothesen arbeiten musste, wenn er das als absolut wahr, als absolut unumstößlich und als nicht mehr hinterfragbar repräsentiert und das so weitergibt in die Hände derer, die daraus weltanschauliche, philosophische, ethische, moralische Konsequenzen ziehen, dann wird es gefährlich, wenn man diese Grenze nicht erkennt. Und eins sollten Wissenschaftler auch immer wissen, sie sind nicht für alles zuständig. Sie haben eine Methode, mit der sie gewisse Dinge der Welt herausbekommen können. Denken Sie an unser Netz mit 20 cm Maschengröße. Und da geht einen vielen durch das Netz hindurch, was man eben mit der Methode Wissenschaft nicht erfassen kann. Da braucht es andere Zugänge, da braucht es andere Methoden. Und deswegen sagt auch ein guter Wissenschaftler, der sich der Grenzen und Möglichkeiten seiner Methoden bewusst ist, der wird sagen, ich kann auf bestimmte Fragen der Realität kann ich keine Antwort geben mit meiner Methode. Und so geht es auch diesem jungen Herrn, der die Worte von Louis Wittgenstein wiedergibt. Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Ja, das Wissen um Chlorophyll in den Pflanzen, das Wissen um die Tiefe der Meere, um die Weite des Kosmos erklärt uns noch nicht die Fragen nach dem Sinn unseres Lebens, nach dem Wesen Gottes, sondern da brauchen wir eine andere Informationsquelle. Auch was gut und was böse ist, lässt sich nicht durch das Wägen von Münzen auf einer Waage abklären. Da braucht es einen anderen Zugang. Der junge Mann steht also hier an der Auskunft und fragt, was ist der Sinn des Lebens? Der Schaffner ist etwas überfordert. Und so geht es vielen Naturwissenschaftlern, die mit Fragen konfrontiert werden, auf die sie eigentlich keine Antwort geben können. Und wenn sie gut sind, geben sie das auch so ehrlich zu. Was wir aber häufig im Dialog mit Christen, mit der Bibel erleben, dass man seine Kompetenzen übersteigt. Und das nennen wir Ideologisierung von Wissenschaft, wo bestimmte Einzeltheorien in den Status einer absoluten Wahrheit erhoben werden und dann von dieser absoluten Wahrheit her behauptet wird, dass bestimmte Dinge, an die Christen vielleicht glauben, was die Bibel angeht, gar nicht sein können. Das nennt man ideologisierten Missbrauch der Naturwissenschaft. Leider haben wir auch das in den letzten Wochen häufig erlebt. Überhöhung der wissenschaftlichen Methode zum universellen wissenschaftsphilosophischen Deutungsprinzip. Also da wäre es so, dass der Schaffner auf alle Fragen, die seine Kunden haben, immer eine Antwort hätte. Ausblendung wissenschaftlicher Daten, wo bestimmte Erkenntnisse gar nicht registriert werden, weil sie die Theorie zerstören würden, die werden nicht genutzt. Auch das gibt es leider. Absolutheitsanspruch. Ja, da steckt man eine Autorität oder stellt eine Autorität hin und nur was diese Autorität sagt, ist richtig. Das ist gefährlich. Zeichen von Ideologisierung der Wissenschaft. Wissenschaft lebt vom Dialog, von der Diskussion, von gegenteiligen Interpretationen. Wenn das ausgeblendet wird und nur noch eine Meinung gilt, haben wir Ideologisierung vor uns. Verweigerung des Dialogs, Verbotsversuche, Behinderung von Kritik, Zensur, tendenziöse Darstellungen anderer Positionen, Polemik, Verleumdung, Kritik an der Person statt an der Sache. Diese Folie ist mehr als 10 Jahre alt. Und Sie staunen sicherlich darüber. dass das, was ich dort draufgeschrieben habe, sich auch in alltäglichen heutigen Diskussionen genauso wiederfindet. Ideologisierung von Wissenschaft, wenn das schon normale Lebensprobleme dieser Welt betrifft, wie viel mehr die Dinge, wenn es um den Glauben geht. Und darum sollten wir wissen. Schauen wir uns mal einige Details an. Euplectella, das ist ein Kieselschwamm, ja, ein Weichtier, was wir an den Küsten Japans finden, was uns sicherlich nicht die große Freude bereitet, wenn wir es anschauen, weil es glitschig ist, weil es ja kalt und unangenehm ist, wenn man es anfasst. Aber im Inneren dieses Schwamms befindet sich ein Skelettkörper aus Glasfaser. Glasfaser. Und das ist so ein keilförmiges Rohr, das also einen Innenraum hat. Und wenn man das sich genau anschaut, merkt man, dass dieses glitschige, unscheinbare Meerestier in sich eine hochkomplexe ingenieurtechnische Meisterleistung hervorgebracht hat, um dieses Gerüst zu bauen. Unsere Schüler werden erkennen, dass es hier Kreise gibt, dass es hier exakte Quadrate gibt, dass es Diagonalen gibt. Und so ist das gesamte Werk aufgebaut, also nicht ein wirres Durcheinander von Fäden, sondern mathematisch, geometrisch auf dem höchsten Niveau gestaltete einzelne Fäserchen. Und das ist eben nicht nur auf einer Größenskala, sondern wenn wir uns von dem Millimeterbereich in den Submillimeterbereich hinunter bewegen, haben wir überall feinste Ordnung und die optimale, beste Strukturierung, damit dieses Gebilde stabil ist, dass es aber auch biegsam, elastisch bleibt, um seinen Funktionen nachzukommen. Euplectella heißt dieses Tier und die Wissenschaftler, die das erforscht haben, haben das große Potenzial sofort erkannt. Wirklich erstaunlich ist jedoch, so schreiben sie in einer Publikation, der Umstand, dass es dem Schwamm gelingt, eine ganze Reihe von mechanischen Konstruktionsprinzipien auf vielen Größenskalen vom Nanometer bis zum Zentimeter zu kombinieren und gleichzeitig einzusetzen. Ähnliches ist aus dem Bereich der Technik noch nicht bekannt und bedeutet einen neuen Impuls für die biometrische Materialforschung. Ja, erforschen, wie die Dinge sind, im Detail. Gucken, und dann daraus Anwendungen machen. Wie sind die Dinge, die uns gestellt oder vor Augen sind? Wissenschaft fragt aber noch weiter, und da gibt es viele Sorgen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Woher weiß der Schwamm das? Wie waren seine Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern gebaut? Gibt es da vielleicht eine Herleitung aus was Einfacheren? Und diese Frage nach dem Woher beantwortet die gleiche Publikation wie folgt. Ein ganz wesentliches Geheimnis hat der Tiefseeschwamm Euplectella allerdings noch nicht preisgegeben. Es ist völlig unbekannt, wie ein so vergleichsweise primitiver Organismus ein derart komplexes und über viele hierarchische Stufen optimiertes Gebilde wie das Venusblumenkörbchen überhaupt hervorbringen kann. Grenzen des Wissens werden zugegeben in ehrlicher Wissenschaft. Und die Grenze des Wissens ist hier, wir haben keine Ahnung, wie die Natur selber in der Lage sein soll, ein solches Wesen, eine solche Konstruktion hervorzubringen. Und die Evolution bietet, so sagen es die Wissenschaftler, bislang keinen Ansatz, um das zu erklären. Und da sind wir bei einem vergleichsweise primitiven Organismus. Und wir könnten hunderte von Beispielen bringen, wo das auch für andere Organismen in der gleichen Weise formuliert wird. Der Bakterienmotor, ähnlich, also das ist der kleine Motor, der gerade milliardenfach durch ihre Därme hindurch rauscht, von Escherichia coli, einem kleinen Darmbakterium, was uns hilft, dass wir unser Steak, unsere Salate ordentlich verdauen können. Da braucht es ein bisschen Bewegung und dieser kleine Bakterium hat an seiner Oberfläche, hier sind wir wieder im Nanometerbereich, einen kleinen Elektromotor mit allen Dingen, die wir kennen, Rotor, Stator, unterschiedliche elektrische Felder, die dann auch zur Rotation der Geißel beitragen und so die Bakterie so ein bisschen vom Zwölffingerdarm bis hinunter zum Blinddarm alles zeigt, was es so gibt und zwischendurch wird ja da auch an der Verdauung sich beitragen. Eine tolle Konstruktion und es ist völlig unklar, wie dieser Motor von allein hätte entstehen können. Woher die Natur wusste, was positiv und negativ geladen sein soll, wie man es schafft, aus wechselnden Ladungsverhältnissen eine Rotation als mechanischen Antrieb hervorzubringen. Denn das steckt ja alles dahinter. Und jeder, der von Ihnen vielleicht mal selber einen Motor auseinander und wieder zusammengebaut hat, wird das ein bisschen nachvollziehen. Da gehört schon was dazu. Kinder machen das ja sehr gerne, das ist keine Empfehlung, aber vielleicht gelingt es euch mal, eine Uhr zu nehmen und die einfach mal auseinanderzulegen. Das funktioniert ganz gut. sie dann aber wieder zusammenzubauen, sodass sie funktioniert, das ist dann schon ein bisschen mehr. Also den Tipp habt ihr nicht von mir. Es sollte eine mechanische Uhr sein, bei den elektronischen ist das nicht mehr so hübsch. Also wir merken in der Naturwissenschaft, es gibt einmal die Frage nach dem, wie funktioniert es jetzt und wie ist das, was man jetzt beschreiben kann, zu dem geworden, wie es jetzt ist. Das nennt man dann auch eine naturhistorische Wissenschaft. Und aus den Erkenntnissen dieser naturhistorischen Fragestellung heraus ergeben sich die großen Konflikte. Es ist nicht die Wissenschaft insgesamt, sondern es sind die Bereiche, die nach der Geschichte, nach der Herkunft fragen, wo es die Konflikte gibt und wo dann eben mit der Antwort Evolution gemeint wird, damit haben wir eine Erklärung, die Natur bringt alles selber hervor, die eben nicht nur als wissenschaftliche Erklärung bislang Allgemeingültigkeit erlangt hat, sondern vielen auch dazu dient, die Frage nach Gott als beantwortet und sinnlos zu deklarieren. Nochmal ein Beispiel dafür ist Professor Dr. Franz Vuketitz aus Wien, der sagt, die Erkenntnisse der Biologie in den letzten Jahrzehnten machen immer deutlicher, dass nicht nur Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube, sondern grundsätzlich Biologie und Religion unvereinbar sind. Tatsächlich finden sich unter den Biologen immer weniger Anhänger traditioneller Glaubenssysteme. Der Biologe erkennt, dass es keine Absichten, keinen Sinn in der Natur gibt und dass der Glaube an Gott bloß einem elementaren menschlichen Bedürfnis nach Sinn entsprungen ist. Das sagt ein Biologe. Und alles, was rot ist, wäre, wenn ich Lehrer wäre, ein Punkt, den ich anstreichen müsste, als falsch, wo er Zeichen der Ideologisierung von Wissenschaft ganz bewusst einbringt. Die Erkenntnisse der Biologie belegen überhaupt nicht das, was er im Nachhinein weiterbringt, weil das die Biologie gar nicht kann, die Frage nach Gott zu beantworten. Oder dass die grundsätzliche Trennung von Biologie und Religion damit gesichert sei, ist eine Behauptung, die auf tönernen Fundamenten steht. Und dass der Glaube an Gott allein einem elementarischen Bedürfnis nach Sinn entsprungen sei, ist eine Aussage, die so nicht zu begründen ist, vielleicht in Einzelfällen, aber nicht in ihrer Gesamtheit. Und da merken Sie, wie schnell solche Anschauungen aus dem Munde eines autorisierten und anerkannten Wissenschaftlers auch viel zur Verführung beitragen können in der Frage, die uns heute interessiert. Und häufig kommt mir das so vor, dass wir den Leuten erklären müssen, ja, in welcher kleinen Blase oder in welchem Kasten die eigentlich herumschwimmen, ohne es zu merken. Vaterfisch sagt Sohnfisch, die Welt, mein Sohn, ist ein großer Kasten voller Wasser. Wir können von außen drauf schauen und sagen, es gibt mehr. Es gibt mehr als das, was viele Leute sich sagen, dass es nur Existenz sei. Wir dürfen bezeugen, es gibt mehr als das, was man mit wissenschaftlichen Methoden erforschen kann und sehen kann, sondern es gibt etwas darüber hinaus, was in unsere Welt hineinwirkt, was in diese Welt hinein Spuren hinterlassen hat. Und das ist wichtig, dass wir das den Menschen, die in dieser Enge ihrer Sichtweise groß geworden sind und im Denken geprägt, dass wir ihnen den Horizont erweitern. Wir brauchen einen Perspektivwechsel. Und da habe ich Ihnen hier meine Ente mitgebracht, die gerade so ein bisschen aus dem Wasser herausschaut. Ganz toll, sich so die Welt anschaut. Ich bin doch überzeugt, dass Sie alle eine Ente sehen. Wer einen Hase sieht, der sollte zum Augenarzt gehen. Also es ist eindeutig eine Ente. Alle Fakten, die Sie hier sehen, sprechen für eine Ente. Ich weiß nicht, wie Sie auf den Begriff überhaupt auf die Idee kommen, dass da sich ein Hase dahinter verbürgen könnte. Das ist also nach dem, was wir nach bisherigem Kenntnisstand haben, völlig unmöglich, dass das ein Hase ist. Also überlegen Sie sich Ihre Entscheidung, sonst haben Sie einen Termin beim Augenarzt. Ja, Sie werden von Ihrer Meinung nicht ablassen. Wir können, und das ist ein beliebtes Beispiel eines Wissenschaftstheoretikers, der deutlich machen will, dass die gleichen Fakten zu unterschiedlichen Deutungen Möglichkeiten eröffnen. Ente oder Kaninchen? Ja, beides ist möglich. Ne? Kaninchen, hier ist die Schnute, das Auge, das ist das Ohr. Und ich habe nichts an den Fakten geändert. Ich habe die nicht weggenommen, ich habe die nicht retuschiert, ich habe da nichts einfach versteckt. Und das ist das Spannende in der Wissenschaft, dass wir Zusammenhänge anders deuten, anders erklären können. Und das hat es in der Wissenschaftsgeschichte immer und immer wieder gegeben. Und dafür müssen wir offen bleiben, egal unter was für Perspektiven wir Wissenschaft betreiben. Und es wird zur großen Gefahr, wenn wir einfach behaupten, unsere Sicht ist die einzig gültige und richtige. Ja? Da gibt es ja so verschiedene Sprüche, die will ich nicht wiederholen, die wir im Marxismus-Leninismus gelernt haben, wo das immer zum Ausdruck kam, was wahr ist und weil es wahr ist, bleibt es wahr und solche Dinge. Da haben wir das gemerkt, wie gefährlich es ist. Und Gott lädt uns ein, eine neue Perspektive, einen neuen Blick auf die Welt zu haben, anders als das, was wir gelernt haben. Und da sind wir in der Bibel wieder drin. Römerbrief Kapitel 1, was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Gott selber hat es ihnen offenbart. Grundlegende Fragen, die der Mensch sich stellt. Existiert Gott? Ja. Grundlegende Frage, können wir was von Gott erkennen? Ja, wird durch Paulus hier eindeutig beantwortet. Was von Gott erkennbar sein soll, das ist unter den Menschen offenbar. Nun ist die Frage, was ist es? Was schreibt Paulus weiter? Denn Gottes unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, kann seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken wahrgenommen werden. Schaut euch die Welt an, die Blumen, die Tiere, den Kosmos, die Berge, ihr werdet dort an den Werken Gottes Allmacht, Gottes Größe erkennen. Ja, das ist ein besonderer Akt der Erkenntnis. Das ist kein Beweis im naturwissenschaftlichen Sinne, aber durch das Wahrnehmen, durch das Beschreiben wird man eine Ahnung von dieser Größe und Allmacht Gottes bekommen. Und deswegen ist für mich Wissenschaft, das Erforschen der Natur ein so tolle Möglichkeit, Gott in seiner Weisheit zu erkennen. Euplektella, da kann ich nur mit der Zunge schnalzen, oder der Bakterienmotor, das Auge oder andere Dinge, was es da so gibt. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was da für Weisheit dahinter steckt. Und unter dieser Motivation angetrieben, in dem, was man untersucht, Gottes Gedanken, Gottes Schöpferweisheit zu entdecken, ist in der Wissenschaftsgeschichte viel, viel Gutes und Großartiges geworden. Und es ist nicht übertrieben, dass ein großer Anteil unseres naturwissenschaftlichen Erfolgsweges darin begründet lag, dass vom Schöpfungsglauben überzeugte Naturwissenschaftler bewusst die Natur untersucht haben, um Gottes Gedanken, Gottes Weisheit in dem Erschaffenen auch zu entdecken. Das hat auch Kopernikus in seinem Vorwort seines wichtigen Buches geschrieben. Die Bewegungen der Weltmaschine, die um unsertwillen vom besten und genauesten aller Werkmeister gebaut ist. Die Überzeugung vom Schöpfer führt mich in die Erforschung der Natur hinein, um das klarer zu verstehen und besser zu berechnen. Kepler schreibt es ähnlich, was bleibt uns übrig, als mit Platon zu sagen, Gott treibe immer Geometrie. Der kannte sicherlich noch nicht Euplektella, aber hat an anderen Stellen gesehen, Dreiecke, Kreise, Quadrate durchziehen unsere Natur an so vielen Stellen, dass man wirklich staunt, als sei da ein Mathematiker dahinter am Werk. Ich wollte Theologe werden, lange war ich in Unruhe, nun aber seht, wie Gott durch mein Bemühen auch in der Astronomie gefeiert wird. Ja, Christen müssen sich und dürfen sich einbringen mit ihren Gaben, um auch durch ihre Erkenntnisse Gott zu feiern. Auch Newton gehört dazu, der aber klar wusste, wir können die Dinge, wie sie sind, durchaus wissenschaftlich beschreiben in ihrem Sein, in ihrer Funktion. Aber was wir nicht können, ist zu erklären, woher sie kommen. Gott als Weltbeherrscher oder Weltherrscher, diese bewundernswürdige Einrichtung der Sonne, der Planeten und Kometen, hat nur aus dem Ratschlusse und der Herrschaft eines alles einsehenden und allmächtigen Wesens hervorgehen können. Er sagt, ich traue mir nicht zu, eine Hypothese, eine Theorie zu entwickeln, wie Sonne, Mond und Sterne, wie die Erde aus sich selbst heraus entstanden sein konnte, sondern das scheint ein klarer Hinweis zu sein, dass der Ursprung und das Werden durch ein Wunderhandeln Gottes geschehen ist. Und das sehen Sie, wie gut das zusammenpassen kann. Glauben an Gott, glauben an die Schöpfung und hervorragender Wissenschaftler zu sein. Und die Liste derer, die das so gelebt haben, lässt sich lange, lange fortsetzen. Und auch die Heilige Schrift im Neuen Testament, der Hebräerbrief, macht diese Erkenntnis, die Newton formuliert hat, uns ganz klar mit prägnanten Worten deutlich. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben erkennen wir. Glauben und denken. Glauben, erkennen. Sie merken, das kann man nicht auseinanderreißen. Beides gehört zusammen. Der Glaube ist das Wort Gottes, was über oder vermittelt über das Wort Gottes unserem Wissen eine Möglichkeit zu denken, einen Perspektivwechsel, der uns erlaubt, auch in dem Erforschten Spuren von Gottes Größe und Weisheit zu sehen. Und uns wird klar, dass das, was wir sehen, nicht der Natur sich selber verdankt, sondern dass da ein eingreifendes, schöpferisches Handeln am Anfang gewesen sein muss, aus einer Welt, ja, die wir hier mit nichts beschreiben. Nun ist nicht gleich nichts, sondern das muss etwas sein, was uns noch verborgen ist. Wenn wir bei Gott sind, werden wir erkennen, was diese wunderbare Welt Gottes in sich trägt, dass so etwas aus ihr heraus zum Vorschein kommen konnte. In der Evolutionsbiologie wird geforscht, ich gehe diese Folien mal ganz schnell durch, weil sie jetzt nichts wesentlich zu dem beitragen, was ich noch weitergeben möchte. Ich möchte einfach dieses Beispiel noch nennen, weil man sehr häufig sagt, okay, mag ja sein, dass es viele schlaue Sachen in der Natur gibt, die topintelligent aussehen. Und man hat jetzt sich darauf versteift, nicht mehr die Intelligenz in der Natur zu widerlegen, sondern Dinge zu suchen, die in der Natur völlig dusselig, dämlich und fehlkonstruiert sind. Mit dem Anliegen, wenn wir Dinge in der Natur finden, die völlig fehlkonstruiert sind, gibt das ja auch ein Zeugnis über den ab, der dahinter steckt. Denn das wird auch so gefahren, man sucht Konstruktionsfehler in der Natur, die belegen, dass, wenn es einen Schöpfer geben sollte, er wirklich von der Biologie keine Ahnung hat. Ich werde das gleich belegen. Dazu ein ganz kurzer Crashkurs, was unsere Netzhaut ist, also jener Bereich, welcher aus den ankommenden Lichtstrahlen einen kleinen Mikrostrom erzeugt und unserem Gehirn diesen Mikrostrom zur Verfügung stellt und unser Gehirn baut dann ein Bild daraus. Wir sehen nicht mit dem Auge, sondern mit dem Gehirn. Nur eine andere Geschichte. Und diese Netzhaut, die ganz hinten am Augapfel aufgespannt ist wie ein Tuch über eine Glaskugel. Diese Netzhaut wird aus unterschiedlichen Schichten aufgebaut. Da gibt es Schichten, die zur Ernährung, die zur Verteilung der Elektrosignale erforderlich sind. Und wenn das Licht von hier unten kommt, muss es durch viele Schichten hindurch, bis dann erst am Ende, ganz hinten, die Sinneszellen sind, welche das Licht aufnehmen und umwandeln. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie nehmen ein Packen Wäsche aus Ihrem geordneten Wäscheschrank, halten von unten die Taschenlampe dran und ganz oben sind die Zellen verborgen, die das Licht in Strom umwandeln. Was würden Sie als weiße Konstrukteure sagen? Seien Sie ehrlich. Falsche Seite. Ne? Also irgendwie wäre es doch besser, man hätte das gedreht und das Licht kommt unten direkt an den Bereich heran, wo die Sinneszellen sind. Da geht doch viel zu viel verloren. Also keine gute Konstruktion. Das ist beim Menschen so. Also kann der Mensch doch gar nicht Krone der Schöpfung sein. Und so hat es dann auch mal einer in der Zeitschrift dann geschrieben in der Zeit: Kein grandioser Ingenieur hat Augen und alles andere der Welt des Lebens geschaffen. Es war ein Kesselflicker. Ob es einen großen Designer da draußen gibt, ist nicht Gegenstand der Wissenschaft. Wenn es ihn geben sollte, beweist die Evolution vor allem eins, er erledigt seinen Job miserabel. Ja, nun hat man hier ein ziemlich hartes Argument. Wie können wir dieses Problem lösen? Wir hatten einen Vorschlag. Sagen, der ist dumm, mit dem rede ich nicht mehr. Den setze ich unter Zensur. Da bekommt ein schlechtes Buch geschrieben. Weiter forschen. Einfach gucken. Wenn wir davon ausgehen, dass die Welt toll konstruiert ist, dann muss es einen Grund geben, warum die Zellen an der Stelle sind und nicht woanders. Es gibt andere Tiere, das ist tatsächlich andersherum. Bei Menschen ist es so herum. Und es gibt schon viele, viele Gründe, die das erklären, dass es so ist. Und einen ganz wichtigen Grund hat man wenige Jahre später nach dieser doch sehr zerstörerischen Behauptung gefunden. Im Max-Planck-Institut in Leipzig hat man gesehen, dass es von der Oberfläche der Netzhaut bis in die Tiefen, da wo die Netzhautzellen das Licht aufnehmen, dass es ein Glasfasersystem gibt, dass das gesamte ankommende Licht zu nahezu 100% verlustfrei in die Tiefen zu den Sinneszellen leitet. Das kannte man bis dahin noch nicht. Als Steve Jones seine Analyse machte, wusste er davon nichts. Man hat es jetzt herausbekommen, sagt, oh, tolle Konstruktion. Und das schreibt man dann auch in der Publikation. Derjenigen Forscher, die das gemacht haben, warum können wir so toll sehen, warum ist die Netzhaut so gut konstruiert? Die Antwort ist überraschenderweise, man kam ja noch vom Fehlkonstruktionsargument her, High-Tech. Die gesamte Netzhaut Retina wird zusammengehalten durch ein Netzwerk von verlängerten Müllerzellen, das sind diese Glasfasern, und diese wirken als optische Fasern, die das Licht geradewegs über ihre Nervenfortsätze zu den Stäbchen und Zapfen führen. Wir haben hier mal ein tolles Beispiel dafür, wie wir durch weitere intensive Forschung Argumente gegen Fehlkonstruktionen, die an vielen Stellen kommen, da könnte ich Ihnen eine ganze Liste erzählen, womit wir uns da beschäftigen dürfen, die immer wieder gebracht werden, um den Schöpfer in Frage zu stellen. Und das ist toll, wenn Christen, Christinnen ihre Begabung nutzen, auch zu denken, zu forschen und die Dinge zu analysieren, um solche Argumente auch aus dem Weg zu räumen, Menschen den Weg zu Gott freizuräumen. David hat das ohne Mikroskop, ohne mikrobiologische Untersuchungen, ohne Biochemie hinbekommen, einen solchen Satz aufzuschreiben. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ja, das heißt aufstehen, das heißt schauen, das heißt bewundern und entdecken. Und wenn ich das mache, merke ich, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Ich erkenne das so und meine Seele freut sich darüber. Ein wunderbarer Zusammenhang zwischen Erkennen und Lobpreis Gottes, das führt mich nicht zur Gottesferne, sondern dieser Weg führt mich zu Gott hin. Aber naturwissenschaftliche Forschung reicht nicht aus, um den Gott der Bibel in allen seinen Facetten kennenzulernen. Das hat auch dieser Astrophysiker, der viele Jahre seines Lebens nicht Christ war und dann durch die Erforschung des Kosmos auch auf Gott hingewiesen wurde, deutlich geschrieben. Und das möchte ich auch mitgeben. Das Wesen Gottes kann nicht in irgendeiner wissenschaftlichen Entdeckung gefunden werden. Dazu muss man sich an die Bibel wenden. Wir brauchen noch einen anderen Offenbarungszugang, um die Wesenszüge unseres Herrn Jesus Christus, Heilsgeschichte, die Bedeutung des Volkes Israel und der Gemeinde zu begreifen, das können wir aus keiner anderen naturwissenschaftlichen Quelle ableiten. Aber diese Quellen zu nutzen, ist gut, gehört zusammen und das sollten wir auch weitergeben. Und als Abschluss dieser wichtige Hinweis und Einladung für uns alle, wenn es um Glauben und Denken geht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben können wir denken, durch Glauben können wir erkennen, durch Glauben können wir verstehen und durch Glauben können wir Gott begegnen in seiner Welt und er begegnet uns über den Glauben in unserem Leben, in unserem Alltag und will uns einfach von seiner Liebe, von seiner Größe, in seiner Sehnsucht überzeugen. Und ich hoffe, dass auch die Dinge, die ich Ihnen sagen konnte, eine Einladung waren, sich neu diesem Gott zu stellen, der auf Sie, auf uns alle von Herzen wartet und Sie mit Liebessehnsucht in die Arme nehmen will. Ja, beten wir zusammen. Wir danken dir, Jesus Christus, für deine Größe, für deine Allmacht, für deine Schöpferweisheit. Danke, dass du uns durch den Blick in die Natur einen Weg öffnest, eine Ahnung zu erlangen, dass du bist, dass du erfahrbar, dass du erlebbar bist. Und du hast dich darüber hinaus noch viel tiefer, viel deutlicher geoffenbart in deinem Wort an uns Menschen, aber auch indem du selber Mensch geworden bist und in deiner Liebe ans Kreuz gegangen bist, um stellvertretend für uns zu sterben, den Tod zu schmecken, damit wir Vergebung und ewiges Leben gewinnen. Von Herzen sagen wir Dank, dass wir dieses ganze heilsgeschichtliche Wirken und System miteinander verbunden sehen können in dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir loben und preisen dich für dein Reden, auch an diesem Sonntagvormittag zu unseren Herzen. Amen.